Ich denke, jeder, der Gottes Kind ist und die Bibel kennt und sich einigermaßen auch mit der Zeit auseinandersetzt, dem ist vollkommen klar, dass wir mit Riesenschritten dem Ende entgegengehen. Wir haben in der Heiligen Schrift Merkmale. Wir wissen, dass wenn ich den Feigenbaum sehe, das heißt Israel als Staat, wenn ich sehe, dass Israel wieder da ist, dass dann die Endzeit beginnt. Und in Lukas 21 sagt uns der Herr Jesus etwas. Und ich denke, das ist einfach eine Tatsache, die man sehen muss. Er redet im Lukas 21 Kapitel 23 über diesen Zorn über das Volk Israel. Und dann Vers 24, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Ihr wisst alle, dass 1967 Jerusalem zurückerobert wurde. Damit begann das Ende der Heidenzeit. Wir sind Heiden. Heide ist laut Bibel letztendlich immer ein Nicht-Jude. Und das sind einfach die Völker, die nicht zu Israel gehören. Ihre Zeit endet praktisch mit der Rückeroberung Jerusalems. Nun hat natürlich aus taktischen Gründen hat man damals wieder den Tempelberg und einen Teil zurückgegeben, aber das ist nur noch eine Verzögerung. Im Prinzip sind wir am Ende angelangt. Und jetzt sagt natürlich die Bibel, Lothar hat es uns gelesen, in Matthäus 24, 12, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt bei unserem Thema. Ich könnte ja sagen, ja, lass doch die Welt kaputt gehen. Die sind sowieso gottlos, stellet sich gegen den Herrn Jesus. Wer sich nicht retten lassen will, muss halt den Preis dafür bezahlen. Wisst ihr, so könnte man denken. Ist aber falsch. Und zwar, die Bibel sagt, A, Gott will die Menschen retten. Und B, und das ist der wichtige Punkt, er sagt, die Gesetzlosigkeit bewirkt, dass die Liebe bei uns persönlich, bei jedem von uns, gegenüber dem Herr Jesus praktisch beschädigt wird. Die Liebe lässt nach. Das ist ein zerstörerisches Element, ein wirklich zerstörerisches Element dieser Endzeit-Tatsache. Und wenn man das jetzt sieht, dann muss man sagen, der Abfall der Gemeinden hat mit dem zu tun. Diese Zerstörung nennt die Bibel ein Erkalten. Und in dem Moment, wie die Gesetzlosigkeit immer stärker wird, erkaltet die Herzen der Gläubigen und die Gemeinde beginnt dann in einen Zustand zu kommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel sagt nicht, sie haben falsche Lehre. Die Bibel sagt nicht, sie haben irgendetwas verraten, es ist nicht mehr biblisch lehrmäßig sauber, sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Da kannst du vollständig die richtige Lehre haben, alles ist wunderbar, aber die Bibel sagt, das Herz erkaltet. Und damit hast du wieder das Problem, Sendschreiber in Ephesus, Offenbarung 2, ich habe gegen dich, obwohl alles in Ordnung ist, dass dein Herz letztendlich erkaltet ist, das heißt, du hast nicht mehr die erste Liebe. Und man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Wir haben zwei Ebenen, wenn wir über dieses Thema reden. Und ich denke, dass für einen Gläubiger wichtig ist, dass er sich in den Endzeit-Dingen auskennt. Er braucht sich da nicht dauernd drum drehen, aber man braucht geöffnete Augen, um zu sehen, was wirklich los ist. Wir haben zwei Probleme. Wir haben ein Problem, das ist diese Welt. Wir können einfach nicht so tun, als würden wir nicht in dieser Welt leben. Wir leben in dieser Welt. Das heißt, wenn hier jetzt antichristliche Gesetze kommen, dann trifft es uns. Das ist einfach Fakt. Aber das eine Problem der Welt hat noch ein viel dramatischeres Problem, nämlich parallel dazu, durch die Erkaltung der Herzen, passiert Folgendes. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 steht, und hier wird ja beschrieben, was passiert, bevor der Herr Jesus kommt, also der Höhepunkt, wenn einmal dieser letzte teuflische Gegenangriff kommt, da sagt Paulus, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, bevor die Wiederkunft Jesu überhaupt erfolgen kann, muss der Antichrist geoffenbart werden. Und sie sagt, aber davor passiert noch was viel Furchtbareres. Und zwar, sie sagt klipp und klar, es kommt ein Abfall. Abfalle kann nur jemand, der vorher klar war. Es fällt kein Lauwarmer ab und es fällt kein Nicht-Wiedergeborener ab, sondern Abfall geschieht bei den Gläubigen. Das ist das Drama. Und jetzt haben wir ein Doppelproblem. Einmal die Welt, in der wir leben. Paulus sagt einmal, wir können ja die Welt nicht räumen, sondern wir müssen uns da auseinandersetzen. Das Zweite, die Gemeinde, die ich ja liebe als Gläubiger und das meine Heimat ist, ist im Zustand des Abfalls. Ich habe blühendste Gemeinde. Ich könnte euch nicht vorstellen, wie die waren. Die waren so, dass wir in Ehrfurcht erstarrt sind. So haben diese Männer Gott gedient. Und wir hattet vor denen fast Angst. Es ging nur kurze Zeit, wo diese Endzeitentwicklung schlimmer wurde. Zwei Brüder sind weggefallen, einer einen Hirnschlag, der andere gestorben. Die Gemeinde ist so schnell weggekippt, so schnell konnten wir gar nicht gucken. Du kennst die Gemeinde heute nicht mehr wieder gegenüber vor ein paar Jahren. Wisst ihr, dieser Abfall, der geschieht so schnell und so radikal und so unbemerkt, weil der ja nicht von außen kommt, sondern der kommt von innen. Und jetzt fangen die Gläubigen plötzlich an, weil sie merken, dass die Liebe erkaltet, dass die Leute nicht mehr mitgehen. Jetzt versucht man mit menschlichen Mitteln, das wieder anzuheizen. Und das ist der Fehler. Und dann falle ich unter Jeremia 17, Vers 5, verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt. Und da kommt Menschenlehre, da kommt Menschenmittel. Da werden Menschenmittel im Sinne von Management, von Tricks, von Event, da wird alles probiert, um die Leute wieder hinzukriegen. Aber es funktioniert nicht. Das heißt, wir haben jetzt das Problem, wenn die Liebe bei uns nicht erkalten soll, dann muss der erste Punkt stimmen. Ich muss auf die Gesetzlosigkeit richtig reagieren. Schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist, ich muss dann auch die Mittel anwenden, die der Herr Jesus uns zeigt und auch die Apostel lehre, wie man das verhindert, dass mein Herz überhaupt erkaltet, egal was für ein Zustand. Wisst ihr, jetzt hast du natürlich etwas, ich bin ja nicht so alt, aber schon nicht mehr zu den Jungen gehörend. Ich habe natürlich diese ganze Entwicklung gesehen als junger Mann. Wisst ihr, ich bin in einer Schule aufgewachsen, da hat man zum Beispiel noch teilweise gebetet. In dieser Schule hat man zum Beispiel im Religionsunterricht noch ganze Bibelverse auswendig gelernt. Wir haben Gesangbuchverse auswendig gelernt. Da steht Zucht und Ordnung. Wisst ihr, da ging es noch zu, bei mir durften wir noch hauen. Mich hat einmal der Rektor der Schule ihre Französischstunde am Rand des Chaos gehabt. Ich glaube, es waren 4 Schläge, die haben gereicht. Wisst ihr, jetzt kann man drüber streiten, aber wisst ihr, da herrschte Zucht und Ordnung. Da war noch... Du hast ganz klare Fronten gehabt. Wäre ich heimgekommen, ich bin in einer Bäckerei aufgewachsen. Meine Eltern hatten eine Bäckerei. Und wenn ich heimgekommen wäre und gesagt hätte, ich habe eine bekommen vom Lehrer, hätte ich gleich die nächste bekommen von meinem Vater und meiner Mutter. Wisst ihr, da herrschte eine gewisse, wie soll ich sagen, klare Linie, Ordnung. Aber in der Schule, da war es klar, was man darf und nicht darf. Wir haben Lieder gesungen, wenn ich das heute singe, dann kriege ich mit dem Antidiskriminierungsgesetz Probleme. Ihr kennt das Lied, ich sage jetzt keinen Text, A, B, C, D, E, F, G, kennt ihr alle, oder? Haben wir in der Schule mit Leidenschaft gesungen, haben die Lehrer uns singen lassen, darfst du heute alles gar nicht mehr. Das heißt, da hat sich was Gravierendes verändert. Die Ordnung Gottes und der Zustand, man hat es dann Zeitgeist genannt, naja, kann man darüber streiten, was es ist. Aber alles, was normal war, zum Beispiel zu meiner Zeit war es glasklar, Mann, Frau. Da stand Homosexualität zum Beispiel, Paragraph 175, unter Strafe. Jetzt haben wir es alles aufgehoben. Jetzt muss man sich ja eines fragen, einfach als denkender Mensch. Wer ist jetzt nicht normal? Die Vorigen oder wir?
Die Heutigen.
Wollen wir nicht reden. Aber versteht ihr, das Problem ist, wir haben gravierendste Veränderungen durch diese Gesetzlosigkeit. Diese Gesetzlosigkeit, jetzt können wir natürlich sagen, der Teufel macht alles kaputt. Entschuldigung, stimmt nicht. Das ist was ganz anderes. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich sage es jetzt einmal vorsichtig. Gott zieht seine Hand zurück, dass wir am Teufel ausgeliefert sind. Das ist unser Problem. Natürlich macht der Teufel alles kaputt. Aber er macht es nur kaputt, weil Gott uns praktisch nicht mehr schützt. Und zwar, er schützt uns nicht mehr, weil er selber an seine eigenen Prinzipien vollständig nicht nur denkt, sondern sich auch dran hält. Guckt her. Römer 1,18 sagt, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Je mehr ein Mensch sich vor Gott entfernt und je mehr in die Sünde geht, je mehr löst er diesen Prozess aus. Die Bibel sagt zum Beispiel, sie wolltet Gott nicht und dann geht Gott hin. Vers 24. Darum hat sie Gott dahin gegeben, so hat er gemacht, in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Wisst ihr, was das ist? Das darf ich euch gar nicht mehr sagen. Das ist Humanismus. Das ist unser System. Genau das, was hier steht, 25. Darum hat sie Gott, das zweite Mal kommt jetzt das Wort, dahin gegeben. Wisst ihr, er tut gar nichts aktiv. Gott muss gar nichts tun. Er muss uns nicht einmal hier, er treibt uns da nicht rein. Er zieht einfach die Hand zurück und gibt uns dahin. Wir können tun, was wir wollen. Und dann explodiert diese Gesetzlosigkeit und dieses Böse. Denn ihre Frauen, und jetzt redet er von den entehrenden Leidenschaften, ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung, das steht im Hebräischen, im Griechischen, Epignosis, das heißt Vollerkenntnis, würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, das dritte Mal. Er gibt sie einfach dahin. In unwürdige Gesinnung zu verüben, was sie nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesfrechter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes kennen oder erkennen, sie begreifen sogar, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie dieses nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Darum bist du nicht zu entschuldigen, oh Mensch, wer du auch seist. Egal, ob du richtig oder nicht, du kannst sagen, was du willst. Das ist das Problem. Wisst ihr, das ist natürlich klar, die Gesetzlosigkeit explodiert zurzeit. Also wenn ich überlege, was zu meiner Jugendzeit normal war, und ich rede jetzt nicht nur von Mann, Frau, ich rede nicht nur von der Sexualität, ich rede vom Anstand, ich rede vom Gehorsam, ich rede von dem, wie man andere Religionen gesehen hat. Wisst ihr, wenn man mal uns gesagt hätte, dass die andere Religionen uns beherrscht, wie hätte die ausgelacht? Man hat die ganz klar beurteilt, hat die abgelehnt. Wisst ihr, es war vollkommen eine christliche Szene, obwohl viele nicht bekehrt waren, aber das Christentum war das Normale. Christliche Symbole. Wer wäre je auf die Idee gekommen, wie es ein Supermarkt macht, auf seinen griechischen, ich weiß nicht was, Käse oder sonst was, das sind ja die wunderschönen, dunkelblauen griechischen Kapelle drauf, die Kreuze wegzumachen. Heute machen bestimmte Alpenstädte auf ihre Prospekte die Gipfelkreuze weg. Wisst ihr, was für ein Irrsinn? Auf so eine Idee wäre nie ein Mensch gekommen. Wer hat die dort dazu getrieben? Das kommt ganz einfach, wer uns da hingegeben hat. Gott hat uns da hingegeben in diese Dinge. Die Medien, wer hätte je geglaubt, dass wir solche Mediengesellschaft sind? Wir haben Fußball gespielt, wir sind mit Pfeil und Bogen rumgegangen und es war nicht mal immer ungefährlich, was wir gemacht haben. Ich habe mit dem Luftgewehr meinem Nachbar circa 1000 Kugler in der Baum, in seine Birke reingeschossen. Ja, da kann man jetzt drüber streiten, ob das gut war oder schlecht war. Aber wir waren wilde, junge Menschen. Aber wir waren normal. Heute gehe ich, ganz einfach, also unbekehrte, normale, junge Menschen. Heute gehe ich durch die Straße. ich habe nicht mehr das Problem, dass die mir einen Ball ins Kreuz schießen oder sonst was. Sondern an mir läuft eine Gruppe von 3 Leuten vorbei, wie hypnotisiert, mit einem Smartphone vom Gesicht. Ich habe jetzt inzwischen gelernt, dass Leute mit mir redet und solange sie mit mir redet, eine SMS schreiben mit dem Daumen. Manchmal bin ich fasziniert. Ich habe 2-jährige Kinder gesehen im Kinderwagen, habe ich im Bodensee gesehen, ich habe es fotografiert. Das hat das Smartphone, so kann ich mit einem Smartphone nicht umgehen, wie das Kind das gemacht hat. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wisst ihr, da passiert etwas, eine vollständige Veränderung des Bewusstseins. Eine vollständige Veränderung von dem, was alles normal war bei unseren Vätern. Und jetzt frage ich, wer ist unnormal? Wir, die wir vollkommen hypnotisiert sind durch eine Mediengesellschaft, die mir alles, was Gott einmal geboten hat, nämlich Mann, Frau, die Schöpfungsordnung, alles aufgeben und alles sagen, es ist alles, was unsere Väter gemacht haben, verrückt. Wisst ihr, ihr müsst es nüchtern sachlich betrachten. Der heutige Zeitgeist sagt praktisch alles, was die vorher gemacht haben, falsch. Und jetzt komme ich als Gläubiger und sage, naja, und jetzt kommt halt das Problem. Medien. Guckt her. Eva sah die Frucht, dass sie gut war anzusehen. Damit geschah der Sündenfall. Achan sieht den babylonischen Mantel und bringt das Verderben über seine Familie. David sieht Bathseba baden auf dem Dach und damit beginnt der Ehebruch und das Elend im Leben des Davids. Wisst ihr, wir dürfen das nicht unterschätzen. Diese Mediengesellschaft, diese Bildergesellschaft, das Sehen ist etwas, das zu dieser Erkaltung beiträgt und das diesen ganzen Prozess der Verderbnis völlig letztendlich fördert. Wisst ihr, mir ist schon was aufgefallen. Wenn ich zum Beispiel am Dienstag kriege, ich lese Zeitung. Wisst ihr, ich bin nicht so fromm, dass ich keine Zeitung lese. Versteht ihr das? Ich glaube immer nur, dass es richtig ist, wenn man Zeitung liest. Und da kommt ja die IWZ bei uns, das ist so eine Fernsehzeitung. Jetzt gucke ich die immer durch. Und mir ist aufgefallen, Filme, die früher 23 Uhr kamen, weil sie verderbt waren, die kommen jetzt um 20 Uhr oder 20.15 Uhr. Oder um 19 Uhr, wisst ihr, oder im Nachmittagsprogramm. Wisst ihr, das ist so, wir werden systematisch durch diese Medien verderbt. Und damit wird die Gesetzlosigkeit immer radikaler, explodiert und es wird immer gefährlicher. Und jetzt kommt das Nächste. Früher hat der Staat die Jugend geschützt. Entschuldigung, wenn du jetzt das durchziehen wolltest, was zu meiner Zeit Jugendschutz war, naja, dann müsstest du ein paar Satelliten runterholen. Dann müsste ich hier rigoros durchgreifen, in der Schule, überall. Jetzt kommt halt wieder meine Frage, waren die verrückt, unsere Väter oder wir? Einer ist fahrlässig, entweder die oder wir. Das ist nur die Frage. Dann kommt das Nächste. Wir haben es auf dem Gewissen, dass Millionen von Juden starben. Deutschland hat immer klipp und klar sich dazu bekannt, da ist Adenauer, das ist Seifert-Lynch mit Ben-Gurion, dass wir zum Volk Israel stehen. Jetzt stellt sich Deutschland gegen Israel. Was ganz wenige wissen. Man glaubt ja, unser Wirtschaftswunder wäre geschehen, weil wir so tüchtig sind. Naja, ich habe 43 Jahre auf der Bank gearbeitet. Da hatte vor 30 Jahren im direkten Kundenverkehr. Da kann man streiten, wie tüchtig wir sind. Natürlich gab es nach dem Krieg einen ungeheuren Aufbruch und einen Fleiß der Leute. Wunderbar. Aber jetzt guckt, da kommt eine zweite Komponente, die niemand weiß. 1956 ging Peres, der spätere Ministerpräsident, ich habe ein Interview auf Video, wo er das selber erzählt, ging er nach Bayern, weil da war die Suezkrise, da war Krieg gegen Israel. Er ist mit einem kleinen Autochen ist er nach Bayern gefahren, zum Strauß, hat an der Haustür geklingelt, kann man sich heute nicht vorstellen, ein politischer Akt, hat gesagt, Herr Verteidigungsminister, Strauß war Verteidigungsminister, können Sie uns helfen? Ihr habt Millionen von uns umgebracht, jetzt müsst ihr uns helfen, jetzt wollen uns die Araber umbringen. Dann erklärt er das, wunderbar, sagt er, er hat mich hereingebeten, hat dann beschrieben, wie er Strauß sieht, das ist schon zum Schmunzeln. Und auf jeden Fall sagt Strauß noch einmal, welchen geheim, ich regel das. Dann ist Strauß hingegangen, ging zu Adenauer, zum Bundeskanzler und sagte, Herr Bundeskanzler, ich werde jetzt heimlich Israel Waffen in Millionenhöhe liefern. Und dann sagt Adenauer zu ihm, das können Sie machen, nur ich weiß nichts davon. Und er hat dann die andere Partei auch informiert, dann ist Strauß hingegangen und der Biograf von ihm sagt, wenn das rausgekommen wäre, wäre er aus dem Gefängnis nie mehr rausgekommen. Er ist hingegangen, hat Waffe in Millionenhöhe als landwirtschaftliches Gut deklariert nach Israel gesandt. Und so konnte Israel hier auch kämpfen. Und dann kam das Nächste. Dann kam John Foster Dulles, der Außenminister von Amerika, und hat damals Adenauer unter Druck gesetzt, um Israel zur Kapitulation zu bewegen, soll er die Reparationszahlungen Deutschlands aussetzen. Hat er abgelehnt. Ziehe ich heute noch den Hut. Egal wie man politisch steht, da ziehe ich den Hut vor diesem Mann. Ich bin tief überzeugt, dass diese zwei Akte mit der entscheidende Faktor für unser Wirtschaftswunder waren. Und jetzt geht Deutschland hin und stellt sich gegen Israel. Selbst in der Hauptstadtfrage. Feig, antichristlich, ohne Ende, was hier geschieht. Wisst ihr, jetzt frage ich mich, waren diese Männer Narren oder sind wir heute Narren? Wenn Israel der Augapfel Gottes ist und Gott für Israel streitet, dann wehe uns. Wisst ihr, wundert es uns, dass bei uns teilweise dann Dinge kaputt gehen? Und ich habe dann gesehen, wie die Politiker fürs Volk gekämpft haben. Wenn ich heute sehe, was ich hier für Lobbyisten habe, was hier alles läuft. Ich bin dann hingegangen, ich bin ein naiver Mensch. Und ich will alles, wenn ich es meiner Frau sage, du bist krankhaft neugierig. Schwäbisch wunderfitzig. Ich bin dann hingegangen und habe mir die Erinnerungen Adenauers gekauft. Ich frage mich gar nicht, dass er schätzt, was die kostet. Die sind Foliobände, also wie Brockhaus. Das war ganz einfach. Ich habe für so ein Band 1 Cent bezahlt. Da war mir klar, kein Mensch interessiert das, was früher war. Und dann habe ich gesehen, wie diese Leute bei all ihren Fehlern sind Sünder und verlorene Menschen. Sie haben hier noch für das Volk gekämpft. Ich könnte euch Beispiele sagen, was die getan haben, wo viele junge Deutsche nicht in die Kriegsgefangenschaft kamen, weil Männer hier wie ein Strauß Kopf und Kragen riskiert haben, mit einer Maschinenpistole die Nazis weggejagt haben. Wäre die Nazis in der Überzahl gewesen, wäre der Strauß dran gewesen. Der hat die weggejagt, hat die deutschen Soldaten aus der Kriegsgefangenschaft praktisch herausgenommen, indem er sie einfach aus der Armee entlassen hat. Durfte alles gar nicht. Dann waren diese jungen Leute waren frei. Bis sonst sind nicht in die Gefangenschaft gekommen. Solche Dinge, das waren Männer mit Charakter, die Rückgrat hatten. Und jetzt guckt mal euch heute politische Diskussionen. Das kannst du nicht vergleichen. Jetzt frage ich mich, sind die früher nicht normal gewesen oder wir? Ist bei uns was passiert? Unsere Kultur wird zerstört, gezielt. Wer hat bestimmt, jetzt sage ich es mal vorsichtig, haben wir Volksabstimmung gehabt oder gewählt, dass wir Multikulti-Gesellschaft wollen? Haben wir das getan? Haben wir gesagt, wir wollen das Christentum nicht mehr, wir wollen einen religiösen Mischmasch, haben doch alle nicht getan. Wer bestimmt denn das? Merkt ihr, da passiert was hinter der Kulisse. Jetzt kann man sagen, das sind die Böse oder jene Böse. Nein, es ist, weil Gott uns dahin gegeben hat. Und das ist nämlich das Problem. Das alles kann man nur noch regeln, wenn wir uns mit Gott neu auseinandersetzen und unser Leben grundsätzlich mit ihm in Ordnung bringen und das Gericht fängt im Hause Gottes an, wir müssen anfangen. Und dann musst du die Leute sagen, ich habe schon Leserbrief geschrieben, habe gesagt, die Islamisierung, das kommt nur, weil ihr Gott und seinem Sohn Jesus Christus den Abschied gegeben habt. Ich habe es dann aufgegeben, ich habe auf so einen Leserbrief eine Stimme gekriegt. Und der hat mir angerufen und gesagt, ich sehe es gleich, ich bin nur zu feig, sowas zu schreiben. Aber das ist das Problem. Wir haben ein Problem, dass wir furchtbare Dinge erleben, einen Zerbruch unserer Kultur, ausliefern eine fremde Kultur. Entschuldigung, also ich bin ein einfältiger Mensch. Ich gehe zum Beispiel hin und lese dann, was die schreiben. Übrigens, wenn ihr mal was Gutes lesen wollt, Scharia für Nicht-Muslime, von einem Mann, der heißt Warren, das kriegt man für ein paar Euro oder im Internet kann man sogar runterlesen. Wenn du das liest, dann kommst du nicht mehr auf die Idee, dass die anderen Religionen harmlos sind. Das ist gefährlich alles. Wisst ihr, wenn du das sagst, dann bist du islamophob. Ja, Entschuldigung. Jetzt muss ich wieder sagen, da hat unsere Väter, die das alles abgelehnt haben, Narren oder wir. Ich sag jetzt gar nichts gegen die Obrigkeit, aus einem ganz einfachen Grund. Gott gibt uns dahin, drum haben wir das am Hals. Das alles kann nur passieren, weil Gott uns dahin gibt. Hätte er uns nicht dahin gegeben, würde das alles nicht passieren. Steht hier. Drogen. Wenn du heute siehst, Abtreibung, wir bringen mehr Kinder um, im Laufe der Jahre, als im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Und dann liest du Offenbarung 9, 20 und 21 und dann musst du sagen, Entschuldigung, die Heilige Schrift ist das aktuellste Buch der Welt. Da sagt nämlich die Bibel genau, was in der Endzeit passiert. Die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold, Silber, Erz, Stein, Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Also Okkultismus. Geht doch heute in eine physiotherapeutische Praxis. Der massiert dich nicht mehr. Da hängt an jeder Ecke, an jedem freien Platz, hängt Yin-Yang, chinesische Religion, sprich letztendlich Reflexzone-Massage, wo du hingehst. Und jetzt sagt die Bibel, das ist das Grundelement, aber da dahinter steckt, sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, Abtreibung, noch über ihre Zaubereien, Okkultismus in jeder Form, inklusive Drogen, noch über ihre Unzucht, da steht im Griechischen Pornoia. Bis früher hast du das alles unterm Ladetisch kaufen müssen, unter großer Scham. Heute ist so, heute kann jedes Kind, ein Achtjähriges mit dem Smartphone, jeden Dreck runterladen, wenn du nicht was dagegen tust. Und dann sagt die Bibel, und dann am Schluss noch Dieberei, Betrug. Also wir sind vielleicht naiv. Meine Frau rechnet, ich mache es auch nicht, aber meine Frau rechnet jede, wenn wir im Supermarkt sind, so ein Zettel meistens, dann rechnet sie jeden Punkt nach. Hat die Frau sich um 1 Cent zu unserem Gunsten verrechnet, geht sie hin und sagt, sie müssen mir noch 1 Cent berechnen. Wisst ihr, wir sind noch gewöhnt von unserem Hintergrund. Wir kommen beide aus einem Geschäftshaus, wir kommen beide aus einem christlichen Umfeld. Wir sind gewöhnt, dass wir ehrlich sind. Wisst ihr, und hier sagt die Bibel, ganz nüchtern, sachlich, in der Endzeit wird auch Dieberei, Betrug, Hurerei, Pornografie, Mord, Zauberei, Okkultismus, wird der Normalzustand sein. Wisst ihr, alles, was ich jetzt beschrieben habe, ist der Normalzustand. Wir sind schlimmer wie Sodom und Gomorra. Wisst ihr warum? Bei Sodom und Gomorra war es nur ein kleiner Bereich von 2 Städten. Inzwischen ist das durch die Medien weltweit. Und ich weiß nicht, ob Sodom und Gomorra so schlimm war wie wir. Bei Sodom und Gomorra haben wir das noch gebrandmarkt und Israel hat sich nur aufgeregt über Sodom und Gomorra. Bei uns ist das heute normal. Wisst ihr, wir haben das zum Normalfall erklärt. Anwin, ein großer Wissenschaftler, hat 1935 eine Studie gemacht, dass alle Völker, die solche Dinge zulassen, als Normalfall untergegangen sind in der Vergangenheit. Schon rein wissenschaftlich-empirische Untersuchungen sind untergegangen. Ich habe die Studie daheim. Interessant, wo kriege ich die her? Ich habe sie versucht zu kriegen. Du kriegst sie in Deutschland nicht, du kriegst sie in Amerika nicht. Wisst ihr, wo ich sie her habe? Aus Kalkutta. Da muss ich sagen, ja, Entschuldigung. Das ist dramatisch, gell? Und jetzt siehst du einfach diese ganze Perversionen, Ehebruch. Wieso hätte ich mal geglaubt, dass wenn du in den Supermarkt gehst, ich gehe in Rossmann, ich gehe in Lidl, ich gehe in Aldi und da hat es die Bücherregale, da hat es perverse sexuelle Bücher. Und da sagt man mir, das lesen alle. Man sagt, seid ihr verrückt? Ihr wisst, was ich meine. Ob die Titel nicht nennen. Furchtbar. Wisst ihr, wenn das ein paar Verrückte machen, dann war es das immer da, aber jetzt macht das alle. Und es ist jetzt so, dass im normalen Supermarkt verkauft wird. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem Punkt, da bin ich ein Anhänger von Wilhelm Busch. Wilhelm Busch hat in seinen Büchern, das hat mir schon in den 60er und also in den 70er Jahren, hat mir schon damals wirklich gefallen und hat mich beeindruckt. Er sagt ganz einfach, bezüglich Sünde, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung? Er stellt die Frage, wer sagt, was Sünde ist? Wer sagt, was strafbar ist? Wer sagt, was in Ordnung ist? Der Mensch oder Gott? Sagt er klipp und klar, Gott sagt es. Zum Beispiel, wer sich rechtlich ein bisschen auskennt, unser ganzes Erb-Eherecht, vor allem das Erbrecht, ist 3. Mose. Die alten preußischen Junker haben ihre Gesetze nach der Bibel gemacht. Das haben wir alles aufgegeben. Wisst ihr, und Gott sagt zum Beispiel, Mann, Frau ist normal. Da kann die Welt sagen, was sie will. Gott sagt, das ist normal. Und wenn wir das Gegenteil tun, in Masse, wisst ihr, was Gott tut? Er mahnt uns, er ist gnädig, er ist barmherzig, er straft uns. Aber wenn wir ihre Grenze überschreiten, gibt er uns einfach dahin. Geht einmal hin und nimmt Römer 1 und unterstreicht jedes Mal dahin gegeben und dann guckt, was alles passiert. Was praktisch zum dahin geben führt. Und wir sind dahingegebene Menschen. Wir können nur noch zu Gott schreien und uns mit Gott auseinandersetzen, dass er das verzögert oder aufhält, weil ein Teil ist ja prophezeit, der wird geschehen. Aber Ich habe Enkel. Ich habe drei kleine Enkel. Ich habe zwei große, bei denen ist das meiste gelaufen. Aber ich habe drei kleine Enkel. Wisst ihr, wenn ich das sehe, Schule. Und wir haben ganz viel, das haben die wenigsten erkannt, wir haben ganz viel aus den früheren kommunistischen Oststaaten übernommen. Das haben wir bloß noch nicht erkannt. Wisst ihr, und die Leute sind ja naiv. Warum merken die Leute nichts? Wisst ihr, warum? Wenn sie Gott da hingegeben hat, sie sind verblendet. Wir sind unter dem Gericht. Wisst ihr, die ganze Endzeit ist ein Problem. Wir haben es mit dem Gericht zu tun. Jetzt muss ich das den Leuten sagen. Ich habe meine Kollegen schon gesagt, schon vor 20, 25 Jahren. Wisst ihr, wenn auf Deutschland Bomben oder Raketen fallen oder auch Atombomben, seid ihr schuld mit eurer Hurerei, wenn ihr hier alles gegen Gottes Ordnung tut. Dann haben sie mir ausgelacht. Aber ich meine, das ist immer noch so. Wisst ihr, und jetzt ist die Frage, wer hat das Sagen? Lassen wir das mal stehen. Es war jetzt eine Bestandsaufnahme der Welt. Machen wir Bestandsaufnahme für die Gläubigen. Wisst ihr, wenn ich eine Bibelübersetzung kaufe, wo drin steht, ist eine Bibelübersetzung, und ich schlage die Speisung der 5000 auf und hätte das gelesen, wo ich zum Glauben kam, 1974, und da wäre drin gestanden, lass uns zu McDonald's gehen, steht drin in der Volksbibel, dann hätte ich die Bibel genommen und sofort einen Dreckeimer geworfen, wäre noch drauf rumgetrampelt, hätte sie wahrscheinlich verbrannt, so wie ich mich kenne. Gender. Bibeltreue Kreise. Brüderbewegung. Theologische Kreise. 1. Korinther 15. Ich erinnere euch, ihr Brüder. Da steht selbst in solchen Übersetzungen. Ich erinnere euch, ihr Geschwister. Ihr Brüder und Schwestern. Entschuldigung, der Gender. Wenn Gott Männer redet in der Bibel, dann meint er Männer. Wenn Gott Frauen redet in der Bibel, meint er Frauen. Und inzwischen werden immer mehr Übersetzungen. Ich kann euch die ganze sagen. Wenn ihr wissen wollt, ich habe sie auswendig im Kopf. Ich kann euch alles sagen, wer noch sauber ist und wer nicht sauber ist. Das Problem ist ganz einfach. Auch hier hat uns Gott dahin gegeben. Kreise, die früher mal die härtesten, konsequentesten, genauesten Bibelübersetzungen herausgegeben haben, geben heute Bibel raus, wo der Dreck drin steht. Aber das ist ja noch gar kein richtiger Dreck. Der richtige Dreck kommt jetzt. Und zwar, Sacharja 13,6. Was sind das für Wunden in deinen Händen? Die hat man mir geschlagen im Hause derer, die mich lieben. Und der Textzusammenhang zeigt, es geht um den Hirte, den man verwirft, um der jesusische Prophetie. Und jetzt steht hier drin in den Übersetzungen statt, was sind das für Wunden in deinen Händen? Soweit sind sie noch alle gleich. Jetzt kommt ja die Antwort. Im Hause derer, die mich lieben, in Israel geschlagen am Kreuz. Steht drin, ich hatte eine Schlägerei mit meinen Freunden. Nächste Übersetzung, noch krasser, ich hatte eine Schlägerei mit Kultprostituierten. Ist doch mir falsch, das steht in der Bibel drin. Steht hier, da bleibt mir die Luft weg. Das ist wirklich Dreck. Das mit Geschwister, das hat nur diesen Gender-Touch, aber das würde ich nicht einmal als Dreck bezeichnen. Ein richtiger Dreck ist das andere. Wisst ihr, und das mit McDonald's, das schluckt man alles. Wisst ihr, es sind das Kreise, die früher selbst Bibelvertreter haben, à la Elberfelder, die geben jetzt solche Dinge raus. Dann bibeltreuste evangelikale kirchliche Verlage geben Bibel heraus, in so gut wie jeder Bibel von denen, eine Ausnahme, der Schweizer, in fast allen diesen Bibeln steht in 1. Korinther 12, 13, da steht wörtlich, da steht im griechischen Baptistein, das heißt getauft, in einem Geist zu einem Leib getauft. Wenn ich zum Glauben komme, nimmt der Heilige Geist mich und tauft mich in den Leib Christi hinein. Dort steht bei denen alle das katholische Verständnis. Also sind wir alle durch die Wirkung des Geistes in der Taufe. Und da ist die Wassertaufe gemeint, zum Leib Christi hinzugefügt werden. Das heißt, ich werde durch eine Kindertaufe ein Gotteskind. Wisst ihr, die evangelikale Kreise, die hätte dir das früher um die Ohren geschlagen. Heute ist doch wunderbar. Hast du die schöne Übersetzung gesehen? Ja, Entschuldigung. Zum Glück sind ein Teil von den Brüdern schon in der Ewigkeit, was die wohl sagen würden, wenn sie das sehen würden. Mutter, etwas, da ist, die Gemeinde ist genauso dahingegeben. In den christlichen Kreisen, man muss doch nur ein bisschen Bibelahnung haben, als das aufkam, da hatte ich mit den Kreisen noch zu tun, dass die Leute rückwärts umfallen. Ich habe alte Brüder gesehen, die auch zu der Richtung gehört haben, die haben ganz klar gesagt, da stimmt was nicht. Wisst ihr, wenn ich rückwärts umfall und die Kontrolle über mich verliere, da steht in Galater 5,22, die Frucht des Geistes, die höchste Wirkung des Heiligen Geistes ist Engratia, Das heißt Selbstkontrolle. Kratos ist das biblische Wort für Kontrolle. En krataia, ich kontrolliere mich selbst. Werde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist, falle ich nicht um, sondern bleibe ich erst recht stehen. Da bin ich stabil. Da kannst du mich nicht mehr erschüttern. 1. Mose 49 sagt, wenn dich die Schlange gebissen hat, fällst du um. Also Wirkung der Finsternis. Da fällst du rückwärts um. 1. Samuel 4. Als Eli hört, das ist ein Gericht Gottes, die Bundeslade ist weg. Die ist wirklich verloren. Die Herrlichkeit Gottes ist dahin. Ikabod, fällt er rückwärts um und bricht das Knick. Jesaja 28. Das Gericht wird sein, dass er rückwärts umfällt. Wisst ihr? Entschuldigung. Wer, dass das passiert bei mancher extremen Leuten, das sei dahingestellt. Aber wer bringt die Gläubigen so weit, dass sie solche Dinge akzeptieren? Eine Vertauschung der Rolle von Mann und Frau. Dass man der Herr Jesus nicht mehr im Mittelpunkt hat. Dass man 20 Minuten predigt und 40 Minuten Vorprogramm hat und dann nur eine Stunde Kaffee trinken. Ich bin in Gemeinde gewesen, eine, da hat man zu mir gesagt, du musst Punkt 11:30 aufhören. Ich denke, da ist was ganz Wichtiges. Halb 12 ist was ganz Wichtiges. Ich habe Amen gesagt, ich könnte schon machen, dass ich pünktlich aufhöre. Ich habe nicht einmal recht Amen gesagt. Haben die Schutt aus den Schränken die Stehtische rausgerissen. Und dann hat der Kaffee gedampft. Und ich dachte, aha, was ist jetzt wichtig, das Wort Gottes oder der Kaffee? Aber versteht ihr, wenn das plötzlich bei allen passiert und der Normalfall wird, wenn man keine Liederbücher mehr hat, sondern alles bloß noch an die Wand knallt, wenn man dann statt Fels des Heils geöffnet mir singt, wo jeder weiß, was gemeint ist, der Fels Jesus Christus und sein kostbares Blut, singt man, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, was kein Mensch versteht. Wisst ihr, wenn das wirklich flächendeckend passiert auf allen Ebenen, dann musst du dich ja fragen, ist bei der Gemeinde vom Abfall her das Gleiche passiert wie in der Welt? Ja! Das Gericht fängt im Haus Gottes an, er hat uns genauso dahin gegeben. Jetzt kannst du dich über die aufregen, dann musst du sagen, Entschuldigung, zuerst einmal stehe ich vor Gott und muss sagen, was ist los. Jetzt kommen wir zum Punkt. Ich habe da Angst davor. Ich habe meine Brüder schon gesagt, wisst ihr, es gibt nicht viele Dinge, vor denen ich wirklich Angst habe. Aber es gibt ein paar Dinge, wo ich geistlich wirklich Angst habe. Ich möchte es unter keinen Umständen. Wir haben ja das Thema, die Liebe wird erkaltet durch die Gesetzlosigkeit. Dadurch kommt der Abfall. Wenn wir nicht mehr in Ordnung sind mit Gott, er hat uns da hingegeben. Und Offenbarung 2, Vers 5 sagt was Furchtbares. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße. Das ist das Kapitel über die Erkaltung der Liebe. Und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Er stößt den Leuchter einer Gemeinde um. Und ich bin jetzt 44 Jahre gläubig. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe es noch nie erlebt, wenn der Leuchter einer Gemeinde umgestoßen wurde oder hinweggerückt wurde, dass sie zurückkam. Es kommt keine zurück. Wenn Gott eure Gemeinde der Leuchter hinwegtut, dann ist aus. Wenn wir etwas fürchten müssen, außer persönliche Gottesfurcht, dann Furcht der Gemeinde. Ich sage unseren Leuten immer wieder, wir haben nur eine einzige Problematik. Lasst uns fürchten, dass Gott unseren Leuchter nicht umstoßt, weil wir ihm nicht mehr richtig dienen. Da kann man nicht spielen. Und das ist das, was ich fürchte. Und das, was wir heute sehen, sind ganz viele Gemeinden, das ist der Abfall der Gemeinde, da ist der Leuchter hinweggestoßen. Wir werden es, so Gott will, am Samstag sehen, was der Hauptgrund ist, das Wort Gottes nämlich, wenn man letztendlich Gott nicht mehr ernst nimmt. Wisst ihr, man tut, wie wenn Gott wäre wie wir. Einmal sagt ja Gott, du denkst, du wärst wie ich. Und das ist die Hauptsünde. Gott ist Gott und wir sind gar nichts. Wenn du alles getan hast, was man dir gesagt hat, dann sag, du bist ein unnützer Knecht. 2. Thessalonicher 2,8. Denn dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. In Hesekiel 21,30 steht klipp und klar, der Gesetzlose wird aus dem Umfeld des Volkes Israel kommen. Und die Bibel sagt in 1. Johannes 4,3, der Geist des Antichristen ist schon vorher aktiv. Wisst ihr, und Anti heißt im Griechischen nicht nur gegen, wie im Deutschen, sondern anstelle von. Wisst ihr, das ist einfach das Problem. Der Antichrist tauscht immer die Hingabe gegen Zuchtlosigkeit aus, dass sich der Mensch gehen lässt. Er verhindert, dass die Gebote Gottes gehalten werden und installiert Gesetzlosigkeit. Er macht immer, dass der Herr Jesus nicht im Mittelpunkt steht, sondern etwas anderes. Er bringt was anderes an der Stelle vom Herr Jesus. Wisst ihr, ich sage den Leuten, wenn ihr in die Gemeinde geht, da braucht ihr gar nicht groß Geisterunterscheidung und das, was ihr wissen wollt. Setzt euch einfach rein, macht die Augen zu und hört, was gepredigt wird. Wenn glasklar im Zentrum der Herr Jesus Christus ist, sein vollkommenes Opfer, sein vergossenes Blut, Jesus allein, da bist du am richtigen Platz. Ist das nicht im Mittelpunkt, dann ist das Beste, du gehst zur Tür raus und bist weg. Wisst ihr, das ist der ganze Zirkus drumherum, was wir hier machen. Und ihr könnt mir heute nicht sagen, die Bewegung ist jetzt, haben wir früher gesagt, oder die Bewegung, es geht quer durch alle Kreise durch. Wenn man zu mir sagt, kann ich da noch hingehen? Ich sage, ich weiß es nicht, ich muss selber gucken, aber es spielt keine Rolle, wie das Kind heißt. Das geht quer durch. Wisst ihr, ich kann nur eine Geschichte aus der Brüdergemeinde, wo man sagt, die sind ja nur bibeltreu. Da ist ein Mann aufgestanden, ein junger Mann, beim Brotbrechen, beim Abendmahl. Nimmt das Abendmahlsbrot, wirft es auf den Boden, haben mir die Schwestern erzählt, die haben einen völligen Schock, und beginnt auf dem Brot herumzutrampeln. Und sagt dann, so hat man es dem Herr Jesus gemacht, wollte besonders fromm sein. Wisst ihr, das ist Psychosomatik, das ist Mystik, das ist genau der völlige Abfall, so was tut man nicht. Wisst ihr, das kommt nicht in die verirrten Kreise vor, das kommt bei denen vor, von der Sekte rede ich ja gar nicht. Wissen wir, da auch keine Geisterunterscheidung mehr. In Amerika haben sie jetzt, wohl zur Allianz, haben sie jetzt die Mormonen hinzugenommen. Wissen wir, Mormonen ist schon Kultsekte. Entschuldigung. Oder man weiß nicht mehr, ob die Adventisten Gläubige sind oder ob sie bloß wirkliche Sekte sind. Da muss ich sagen, Entschuldigung. Frag doch einen Adventist ganz einfach, wenn ich das Sabbat nicht halte und die Endzeit geht weiter, werde ich gerettet. Da kriegst du die Antwort, nein, wenn er ein guter Sabbatist ist. Da sagt der klipp und klar, der Sonntag ist das Mahlzeit des Tieres, du musst den Sabbat halten. Damit komme ich nicht durch der Jesus in den Himmel, sondern durch den Sabbat. Also Sekte. Versteht ihr? Das war früher klar. Entweder bin ich jetzt der Spinner, der alte Saurier, der übrig geblieben ist aus einer anderen Welt. Und meine Brüder, meine alten Väter, die mir das alles beigebracht haben, waren Narren. Oder wir sind heute Narren. Das ist ein Problem. Und das Ganze kommt ja nicht aus dem hohlen Bauch, aus dem Nichts. Wisst ihr, und die Bibel sagt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. In 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 6 bis 8 steht klipp und klar, Sodom und Gomorra war gesetzlos. Sondern letztendlich ist es so, Gott hat uns dahin gegeben. Er hat uns dahin gegeben, da kommt das her. Und 1. Johannes 3, 4, die Bibel erklärt es dann nochmals penibler, was hier wirklich passiert ist. Sie sagt, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Versteht ihr? Ich kann mit der Sünde nicht spielen. Wenn ich etwas als Sünde erkenne, muss ich Buße tun, brauche die Reinigung durch Jesu Blut und muss es in Ordnung bringen. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich immer noch ein Gotteskind. Aber dann bricht automatisch, wenn ich da drin lebe und das nicht in Ordnung bringe, bricht langsam die Gesetzlosigkeit ein. Und die macht alles kaputt. Wenn ich dann mit dieser Gesinnung zum Beispiel eine Gemeinde leite oder verantwortlich bin und die Leute genau an dem Punkt auch nicht klare biblische Richtlinie geben und die machen lasse, vielleicht die sogar noch bestärke, dass sie das auch tun, dann bricht die Gesetzlosigkeit in der Gemeinde ein, dann stößt der harte Leuchter weg und dann hast du den Abfall. Das ist unser Problem. Wisst ihr, jetzt kommen wir natürlich zum Punkt. Ich habe jetzt nur eine Bestandsaufnahme gemacht. Ich könnte jetzt stundenlang diese Bestandsaufnahme machen. Bringt ja nichts. Ich denke, wir sind uns einig. Jeder, der normal denkt, sieht die Dinge ähnlich. Muss nicht 100% gleich sein, aber sieht sie ähnlich. Wissen, jetzt kommen wir zum Punkt, was soll ich tun? Titus 2, 14. Der Herr Jesus, unser Retter, der sich selbst für uns hingegeben hat. Warum? Es kommt eine Folge der Erlösung. Nicht nur, um mich in den Himmel zu bringen. Nicht nur, dass ich nicht verdammt werde und in der Hölle ende, sondern da kommt der zweite Aspekt der Erlösung, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen, für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Punkt 1. Das vollkommene Opfer Jesu hat nicht nur Vergebung der Sünder, Reinigung durch Jesu Blut, damit auch die Basis, dass wir erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist, dass dieses vollkommene Opfer bei uns alles wirkt von der Berufung her, sondern es hat alle Werke schon drin, Epheser 2,10, Und sie sagt was ganz Entscheidendes. Sie sagt, die Erlösung war dazu da und ist dazu da, uns von genau dieser Gesetzlosigkeit zu erlösen. Ich sage es mal ganz einfach. Wenn du sauber läufst als Gläubiger, dann nimmst du diese Erlösung von jeder Gesetzlosigkeit für dich an und schmeißt sie raus. Das ist eine Willensentscheidung. Du musst glauben, dass Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Und wenn er sagt, Gesetzlosigkeit bringt dich zugrunde und ich sünde und jeder, der sündigt, ist auch ein Gesetzloser. Und die Gesetzlosigkeit ist das Elend der Endzeit. Dann musst du Buße tun im Sinne von dem du es beendest. Kannst du, da ist der Geist des Glaubens. Wisst ihr, das ist halt das Problem. Man spielt dann rum. Jetzt kommen wir halt zu dem, die alttestamentlichen Propheten haben immer wieder von geistlicher Hurerei geredet. Wisst ihr, und wenn ich zum Beispiel die klare Anweisungen Gottes hinweg tue und alles, was Gott ganz klar sagt, wenn ich das hinweg tue mit dem Hintergedanken, das ist jetzt für die Leute nicht akzeptabel, ich muss denen das jetzt leichter machen, dann passiert Folgendes, dann biete ich mich diesen Menschen an, entgegen dem Befehl Gottes, wie eine Hure. Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage. Geistliche Hurerei. Und das beantwortet Gott mit Gericht, mit Dahingeber, mit Umstoßen des Leuchters. Gar keine Frage. Er macht es bei uns sogar noch schneller wie bei der Welt. Er sagt, das Gericht fängt am Hause Gottes an, Petrusbriefe. Wisst ihr, da muss ich mich einfach mit auseinandersetzen. Jetzt sagt die Bibel, du bist erlöst von jeder Gesetzlosigkeit. Jetzt muss ich Entscheidung fällen. Ich muss jetzt für mein kleines privates Leben eine Entscheidung fällen. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt. Ich kann nicht sagen, was mein Bürgermeister in Albstadt tut. Ich kann nicht sagen, was ein Minister tut. Ich kann nicht sagen, was die anderen in der Gemeinde tun. Aber ich bin verantwortlich für mich. Und ich muss gucken, dass in dem Bereich, wo ich bin, keine offene Sünde geduldet wird, dass das, was Gott gesagt hat, eingehalten wird und dass vor allem die Gesetzlosigkeit rausgeworfen wird. Wenn ich in der Gemeinde verantwortlich bin, dann habe ich dafür zu sorgen, dass die Gesetzlosigkeit rausfliegt. Das ist die einzige Chance. Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich ein Problem. Dann spiele ich mit dem Feuer. Es gibt dann die Möglichkeit, dass ich unter das Gericht Gottes falle, wenn ich nicht hören will. Und der Volksmund sagt zu Recht, wer nicht hören will, muss fühlen. Und dann passiert etwas, dann gibt er mich dahin. Oder gibt sogar die Gemeinde dahin. Römer 6, 19. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einstellige Glieder in den Sklavendienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gesteppt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Sklavendienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Das ist eine Entscheidung. Er sagt mir ganz klar, du musst einfach das andere tun. Wisst ihr, ich habe ja den Geist des Glaubens. Wenn ich den Geist des Glaubens habe, 2. Korinther 4, 13 steht es, kann ich alles, was Gott sagt, kann ich glaubensmäßig tun. Wisst ihr, da kann mir nicht sagen, ich kann nicht, ich bin zu schwach. Ich habe den Geist des Glaubens, ich kann alles, was Gott sagt, tun, wenn ich will. Ich muss nur wollen. Das ist ein entscheidender Punkt. Wisst ihr, jetzt muss man halt sehen, im Alten Testament, die Leviten und wir sind ja das priesterliche Geschlecht. Sie hatte unter anderem den Auftrag, dem Volk beizubringen, was gut und böse ist. Unser Auftrag ist, den Menschen zu sagen, was gut und böse ist. Wisst ihr, es ist nicht Fanatismus, wenn ich zu meiner Kollegen sage, auf euch werdet die Bombe fallen, weil ihr in Hurerei lebt. Das ist genau denen gesagt, was gut und böse ist. Ich muss ihnen sagen, wenn ihr die Ordnung Gottes alle auflöst, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass Gott euch eventuell dahin gibt. Und dann kann es sein, dann passiert es wie in Israel. Wisst ihr, was in Israel passieren wird? Das steht in der Bibel, dass das Blut so hoch stehen wird, bis an die Zäume der Pferde. Ungefähr meine Körpergröße. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn einmal Gott mit seinen Gerichten anfängt, dann wird es schwierig. Und die Bibel sagt klipp und klar, durch die Gerichte Gottes sterben in zwei Abschnitten insgesamt 50% der Menschheit. Von Israel sogar 2/3. Steht in der Bibel. Von Israel steht zum Beispiel in Sacharja 13,8. Psalm 45, 8, da steht klipp und klar, Gott will keine Gesetzlosigkeit. Psalm 5, 5 steht, er will sie nicht und sie gefällt ihm nicht. Dann wisst ihr, was das Buch ist, wenn ihr das wissen wollt. Wir haben das einmal schattenbildlich gemacht, das ganze Buch Richter durch. Wenn ihr wissen wollt, wie man abfällt und wie man den Abfall verhindert, müsst ihr das Buch Richter lesen. Also ihr kennt von uns Manuskripte und CDs und so haben, wenn ihr wollt. Es ist ganz einfach. Am Schluss vom Richterbuch, und da kommt ja der Standant, der wohl der Antichrist hervorbringt, dort steht, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Soll ich es übersetzen ins Neutestamentliche? War der Herr Jesus nicht der Herr der Gemeinde? Hat die Gemeinde keinen Einfluss auf das Volk gehabt? Das war kein christliches Volk mehr, das Gott gedient hat? Jetzt steht was ganz einfach. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist Gesetzlosigkeit. Jeder tut, was recht ist. Wer bestimmt, was recht ist? Gott und nicht ich. Und damit kommt die Gesetzlosigkeit mit Riesenschritten. Und die Bibel sagt, Epheser 1, 22, der Jesus ist mein Haupt. Er ist mein Haupt. Ich bin ein Sklave Jesu Christi, sagt die Bibel. Paulus sagt, ahme mich nach, und er sagt, er ist ein Sklave. Das heißt, die Bibel sagt, ich unterwerfe mich ihm. Jetzt muss ich mich ihm einfach unterwerfen, die Ordnungen Gottes der Lehrbriefe akzeptieren. Apostelgeschichte 2, 42, sie blieben in der Lehre der Apostel. Damit weiß ein Mann ganz genau, wie er sich zu verhalten hat. Damit weiß eine Frau ganz genau, wie sie sich zu verhalten hat. Damit weiß eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat. 1. Petrus 3, Vers 1, ganz genau, wie sie sich zu verhalten hat mit stillem Geist. Damit weiß ein Unternehmer, der gläubig ist, ganz genau, wie er sich seine Angestellten gegenüber verhalten soll. Da steht zum Beispiel, behandle sie gerecht und völlig gleich. Da steht Isos im Griechischen, behandle sie völlig gleich. Da steht alles drin. Der Mann soll die Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Die Frau soll ihren Mann lieben und soll sich ihm unterordnen. Das ist alles klar. Das sind alles ganz klare Dinge. Das wird nur aufgelöst, wenn kein König mehr herrscht, wenn du kein Haupt mehr hast, wenn der Herr Jesus nicht mehr das Sagen hat, wenn sein Wort nicht mehr der entscheidende Punkt ist. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Ja, Entschuldigung. Wenn ich heute sehe, die Kinder, naja, ich darf da gar nicht hingucken. Wisst ihr, wie die sich benehmen, da wird es mir schwindelig. Wenn ich das getan hätte, naja, meine Oma hat da eine Art gehabt. Einmal habe ich ein freches Maul gehabt, sie kam vom Metzger, hat eine Perle Landjäger. Und ihr dürft glauben, die tun weh, wenn du die um den Löffel rumkriegst. Und wenn es da nicht gewirkt hat, dann kam der Teppichklopfer. Und wenn es nicht gewirkt hat, kam der Kerwisch. Und ich habe nicht den Eindruck, es hat mir geschadet bis heute. Wisst ihr, ich sage gar nicht, das soll man tun, ist ja halt gesetzlich verboten alles. Aber wir müssen die Kinder auch ohne solche Mittel erziehen. Wir dürfen ihnen nicht alles zulassen. Die Bibel sagt klipp und klar. Dann sagt die Väter sollen die Kinder nicht reizen. Die Knechte, die Angestellte sollen gehorsam sein. Wisst ihr, da gibt's die berühmte Geschichte, Magd bekehrt sich. Und dann fragt man sie, wie merkst du, dass du bekehrt bist? Sagt sie ganz einfach. Nicht nur, dass ich der Jesus habe, ich merke es an meinem Verhalten. Dann sage ich, ja wie? Sagt sie, früher habe ich immer den Fußabtritt angehoben und der Dreck drunter kehrt und wieder hingelegt. Sagt, jetzt hebe ich den Fußabtritt an und kehre den Dreck runter und entsorge ihn. So einfach ist es. Wisst ihr, du siehst ja dein Tun. Wenn du ein Angestellter bist und dein Chef ist nicht da, arbeitest du, wie wenn er da wäre. Das ist normal. Wo ich mich bekehrt habe, war das Erste, dass ich einen Check nach Stuttgart zu unserer Hauptstelle geschickt habe. Habe ihnen gesagt, ich habe jahrelang kostenlos Kopien gemacht. Ich habe jahrelang Büroklammer geklaut. Ich habe jahrelang mit Geschäftskugelschreiber Unsinn gemacht. Ich schicke ihnen jetzt einmal einen Betrag. Dreistellige Betrag habe ich ihnen geschrieben. Wenn es nicht reicht, dann sagt man, schicke ich noch mehr Geld. War klar, wo ich mich bekehrt habe, war klar, ich muss mein Leben in Ordnung bringen. Wisst ihr, das ist einfach normal. Titus 2, 1 fasst es nochmal zusammen. Da siehst du ganz klar, was heißt, nicht gesetzlos zu sein. Wisst ihr, jetzt müssen wir Gläubige anfangen, nicht mehr gesetzlos zu sein. In der Hoffnung, dass du, so wie die Gemeinde Israel zum Nachfolger reizt, du eventuell deine Kollegen, dein Ehepartner, deine Verwandtschaft, dein Nachbar reizt, dass sie beginnen, korrekt zu werden. Ich habe das erlebt. Wo ich korrekt war, sind plötzlich meine zuchtlosen Kollegen teilweise korrekt geworden. Und da sagt die Bibel was ganz, ganz Einfaches. Und ich finde es eines der wunderschönsten Dinge, die es gibt in der Bibel. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Steht im Griechischen der hygienischen Lehre. Versteht ihr? Hygiene, gesund, ohne Ansteckungsgefahr. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Guckt einmal, wann die Verführungen passiert sind, meistens bei alten Männern. Ist euch das klar geworden? Ich habe Leute, die bis 65 blühende Evangelisten waren, und plötzlich hatten sie wohl den Eindruck, sie haben was verpasst, haben eine Sekte gegründet. Müsst ihr mal gucken, ist interessant. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer ihre Kinder zu lieben. Da steht sogar Phileo, seelisch lieben. Wisst ihr, das sage ich eine ganz klare Rolle der Frau. Besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, sich den Männern unterzuordnen, damit das Werk Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen, keine Spinner. Besonnen. Manche sagen, wir evangelisieren jetzt hier. Ich muss sagen, Moment mal, hast du das vor Gott bewegt? Ist das besonnen? In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit. Würdigen Ernst, Unverderbtheit, Gesunde steht, wieder hygienische, untadelige Rede. Damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne ich, dass sie ihren eigenen Herren sich unterordnen. In allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden. Siehe Scheck, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Entschuldigung, wenn das jemand tut, ist er nicht gesetzlos, oder? Das ist einfach die Regel für die Gläubigen. Jetzt kann man sehen, der Heilige Geist wird dir es lebendig machen, was du in welchem Punkt wie tun sollst. Das ist wieder ein ganz wichtiger Punkt. Der Herr ist das Haupt. Er steuert in die Gemeinde die Berufungen. Wisst ihr, ich kann nicht hingehen und sagen, jetzt mache ich einfach eine Ausbildung wie in der Welt. Ich habe, wo ich meine Ausbildung nebenberuflich Studium gemacht habe, für die Bank, da bin ich gekommen voll stolz. Ich hatte die drittbeste Prüfung. Naja. Dann habe ich gedacht, jetzt lobt mich mein Chef. Wisst ihr, was der zu mir gesagt hat? Hauptsache Jagdschein. Und so geht manche Gläubige vor. Sie sagen, ich habe jetzt eine theologische Ausbildung oder irgendwas gemacht, Hauptsache Jagdschein. Naja, ich würde, soll ich ehrlich sein, ich würde einen Professor Doktor der Theologie nicht predigen lassen, wenn ich nicht glaube, dass er eine Berufung hat. Wenn neben ihm ein völlig Ungebildeter, der nicht einmal Volksschulabschluss geschafft hat, sitzt und eine Berufung von Gott hat, wenn ich den predigen lasse, der die Berufung hat, und wenn es der ist mit dem Volksschulabschluss, wo fällt. Wisst ihr, das ist Reich Gottes, da gibt es andere. In der Welt brauche ich die Dinge. Ich habe meine Ausbildung, meine Sache im Beruf gebraucht. Das ist wunderbar, das ist okay. Aber im Reich Gottes gelten andere Regeln. Da gelten die Regeln des Reiches Gottes. Er entscheidet. Wisst ihr, sag mal, wenn die Leute von der Basler Mission entschieden hätten, wer aufs Missionsfeld geht, die hätten 100% ein Mann nicht geschickt, nämlich der Samuel Heppig. Der ist ganz sicher. Der größte Missionar, den Schwaber je hervorgebracht hat, der hat Dinge getan, das kannst du die Worte gar nicht fassen. Wenn es einen Mensch gab, der keinerlei Menschenfurcht hatte, dann haben sie in Basel aus der Kirche rausgejagt. So war der, so hat er gepredigt. Der hat jeden angegangen. Wenn der Eindruck hatte, der ist ein Heide, dann hat er kein Ansehen der Person mehr gehabt. Ob das ein General war für die Engländer, der ist ja zu ihm hingegangen. Hat den genommen, dass denen, hat es gegraut, die haben Angst gehabt vor diesem Mann. Gut, war aber 1,90 groß und fast so breit. Gell? War also, da hat Gott nur die Statur dazu gegeben, damit wir das auch gleich durchsetzen können. Wisst ihr, aber den Mann, der konnte keine Altsprache lernen. Dann hat er sein Hebräischbuch genommen, in den Bach geworfen und gesagt, auf das du nicht sagst, du habest Abraham recht gemacht. Hat er vor einer Brücke runter in den Fluss, Bach war ein Fluss, geworfen. Heute würde man sagen, geht nicht. Hudson Taylor durfte mit seiner eigenen China-Inland-Mission heute nicht mehr nach China, weil er die Richtlinie nicht erfüllt. Aber er konnte gehen, weil er nämlich sauber war. Wisst ihr, das sind diese Dinge, wo du einfach sagen musst, Entschuldigung, wer hat das Sagen? Auch in der Gemeinde, er. Da muss ich hingehen und sagen, Herr, wer soll Kinderarbeit machen? Herr Jesus, wer soll predigen? Herr Jesus, wer soll evangelisieren? Du bist das Haupt, du hast die Gabe verteilt. Zeig es uns so, dass ein Irrtum unmöglich ist. Damit ehrst du ihn, wenn du sagst, du entscheidest es. Wisst ihr, das sind Dinge, wo ganz praktisch sind. Dann sagt die Bibel, Absonderung. Habe ich jetzt bis zum Schluss aufgehoben. 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1. Eigentlich brauchst du das gar nicht alles lesen. Du musst nur den Anfang lesen. Dann hast du, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Du darfst mit Ungläubigen nicht zusammenarbeiten. Wenn du überregionale Zusammenschlüsse hast, wie Verbände, Allianz oder solche Dinge, und da hast Ungläubige dabei, zum Beispiel umgekehrte Pfarrer, dann kannst du da nicht mitarbeiten. Sagt die Bibel ganz klar, du musst doch nicht überlegen. Es sagt, kein fremdes Joch mit Ungläubigen, keine Arbeitsgemeinschaft. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, merkt ihr was, miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Also alles, was gesetzlos ist, auch zum Beispiel, wenn falsche Lehre sind, Okkultlehre und solche Sachen, Finger weg. Wisst ihr, da ist die Bibel ganz einfach, du musst dich absondern. Offenbarung 18,4, geht aus von ihr. 30 Jahre. Meiserbach. Ich hatte einen Vortrag. Vorher waren wir, fällt mir das kleine Dorfchen nicht ein, Heiterbach. War mir Heiterbach, da habe ich mit meinen Brüdern vom Pietismus gesprochen. Da haben sie mir gesagt, weißt du, ich galt da schon auch ein bisschen als extrem oder radikal, dabei würde ich mich als normal bezeichnen. Ja, ich glaube, es ist normal. Dann haben die Brüder mir gesagt, weißt du, wir treten nicht aus, wir warten, bis wir uns rausschmeißen. Dann habe ich gesagt, Brüder, könnt ihr lang warten, die werfen euch doch nicht raus, ihr seid ihr alle, die und ihr zahlt, ja, was wollen die mehr von euch? Das ist doch wunderbar. Steht ihr? Da steht, du musst ausgehen. Wenn du diese Dinge erkennst, da ist Gesetzlosigkeit, das ist Unglaube, da ist auch Sünde, da musst du gehen, da musst du weg. Gibt's keine Ausrede. Du kannst ja nicht mit Gott ganz klar beraten, Herr, was ist weise? Wie gehe ich weg? Wann gehe ich weg? Alles hat seine Zeit. Wie mache ich das mit Weisheit? Das ist was anderes. Aber der Grundsatz ist klar, dass wir hier, bevor ich die letzte Bibelstelle lese, in 3. Mose 14, dass man hier auf keine falsche Idee kommt. Apostelgeschichte 14, 22 sagt, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Wisst ihr, Geschwister, ich kann mir und euch das nicht ersparen. Das gehört zum Wiedergeburtsrecht, zum Recht des Wiedergeborenen, dass er diese Kämpfe hat. 2. Timotheus 3, 12 sagt, jeder, der gottselig leben will in Christus Jesus, wird Verfolgung erleiden. Dass wir diese Kämpfe haben, innerhalb dem Rahmen der Gesamtgemeinde Jesus, des Leibes Christi, dass wir diese Kämpfe haben mit der Welt, ist normal. Wir sind Fremdlinge auf Erde, wir gehören nicht dazu. In dem Moment, wie du in den Leib Christi hineingetauft wurdest, Epheser 1, 13, Kolosser 1, 13, Kolosser 2, 13, wurdest du aus dem Reich des Teufels herausgenommen und in das Reich Gottes versetzt, du gehörst nicht mehr da dazu. Wir sind Fremdlinge, jetzt muss uns endlich in den Kopf frei, diese Welt ist im Teufel sein Metier. Unser Metier, wo wir leben, ist das Reich Gottes. Wir gehören da nicht dazu. Wir müssen uns absondern. Überall, wo es klar ist, müssen wir uns absondern. Wisst ihr, jetzt zeige ich euch etwas, das Private. Aber jetzt zeige ich euch, was mit der Gemeinde passiert, die sie nicht absondert. Steht im 3. Mose 14, ab 33. Da wird zuerst erklärt, dass Aussatz gereinigt werden muss. Da wird gezeigt, wie man die persönliche Sünde reinigt, wie man sein Leben in Ordnung bringt. Ich denke, das ist klar für uns, oder? Ich muss mit der Sünde brechen, lass mich reinigen durch Jesu Blut und tue es nicht mehr. Dann ist das, jetzt erklärt er etwas. Wenn ihr in das Land Kanaan kommt, da sind wir alle hineingekommen mit der Wiedergeburt. Dass ich euch zum Besitz gebe und ich irgendein Haus im Land eures Besitzers mit einer Aussatzplage belege. Wenn Gott der Gemeinde, ein Haus, das ist eine Gemeinde, dahin gibt, er belegt sie mit dem Aussatz, er gibt sie dahin. So soll der, dem das Haus gehört, die Verantwortliche, es dem Priester anzeigen und sprechen, bei mir ist Aussatz. Das heißt, damit, dann soll der Priester gebieten, dass man das Haus ausräumt, ehe der Priester hineingeht und so weiter. Und dann besichtigt er das Haus und dann guckt er an, ob dieser Schaden der Gemeinde stagniert. Oder ob er weiter frisst. Frisst er weiter, sagt er ganz klar, Vers 40, so soll der Priester befehlen, dass man die Steine, das sind die einzelnen Gläubiger, herausbricht, an denen das Mahl ist, und dass man sie vor die Stadt hinaus an einen unreinen Ort wirft. Das ist Gemeindezucht. Weißt du, wenn die Gemeinde unter Gericht ist und dahin gegeben wird, dann musst du die Gläubigen, die da dafür verantwortlich sind oder das tun, nehmen unter Gemeindezucht stellen und hinaus tun. Das ist biblisch. Das ist genau das Gegenteil vom Humanismus. Und dann sagt er, dann kannst du das Haus mit neuen Steinen besetzen, dann darf ein anderer dem seine Aufgabe oder derjenige ihre Aufgabe übernehmen. Es wird wieder verputzt, es ist wieder in Ordnung. Jetzt sagt er, jetzt musst du aber aufpassen, ob das wirklich das Problem war, oder Vers 44, oder ob es weiter gefressen hat. Wenn es weiter frisst, dann sagt er, obwohl du Gemeindezucht übst und alles in Ordnung bringst, es frisst weiter, dass die Gemeinde kippt, sagt er was Furchtbares, Vers 45, dann soll man das Haus abbrechen, seine Steine und sein Holz und allen Mörteln am Haus, man soll es vor die Stadt hinaus an einen unreinen Ort bringen. Dann stößt der Herr den Leuchter der Gemeinde ab. Geschwister, lasst uns praktisch sein, lasst uns vernünftig sein mit gesundem Menschenverstand. Ich kann diese Welt nicht ändern. Ich kann die Politiker nicht zwingen, ihre Gesetze zurückzunehmen. Ich kann nicht den Zeitgeist beeinflussen. Würde ich machen, wenn ich es könnte. Ich kann dagegen beten. Aber ob Gott das Gebet erhört, das ist seine Sache, weil er hat sie ja dahin gegeben im Gericht. Aber ich kann gucken, dass mein Leben in Ordnung ist. Dass ich die Gesetzlosigkeit rausschmeiße. Dass ich mich reinigen lasse durch Jesu Blut. Dass ich klar gehe. Das kann ich tun. Und dann kann ich, wenn ich verantwortlich bin in der Gemeinde, und das muss nicht der Älteste sein, das kann auch jemand sein, der Kinderarbeit macht, für die Kinderarbeit. Dann muss ich in meinem Bereich dafür sorgen, dass das in Ordnung ist und alles, was zur Gesetzlosigkeit gehört und was vor Gott und dem Gericht ist, rausschmeiße. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Leuchter einer Gemeinde nicht umgestoßen wird, da man letztendlich das Haus nicht abbrechen muss, riesengroß. Wisst ihr, das ist meine große Hoffnung. Und jetzt sagt die Bibel, es kommt der Antichrist, es kommt der falsche Prophet, durch Zeichen und Wunder verführt er die ganze Welt. Alle die Dinge, das kommt das Mahlzeichen, da könntest du Angst kriegen und Panik. Jetzt sagt die Bibel im Lukas 21, 36, und das ist der Schluss, bittet. Also zuerst sagt er, wachet, bittet und betet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen. Wisst ihr, ich sei für die Endzeit bloß eine einzige Möglichkeit, mit dieser Gesetzlosigkeit umzugehen. Ich entferne die Gesetzlosigkeit aus meinem Herzen. Ich entferne die Gesetzlosigkeit dort, wo ich in der Gemeinde Einfluss habe, aus der Gemeinde. Ich lege mich immer Jesus auf den Altar und erwarte von ganzem Herzen und bitte und bete und bleib weiter wachsam, dass er mich entfliehen lässt. Wie er mich entfliehen lässt, weiß ich nicht. Sagt er ja nicht. Er verspricht es nur. Das heißt, es ist alles, was hier jetzt heute behandelt wurde, eine Sache zwischen mir und dem Herrn Jesus. So ist gar nichts. Wisst ihr, wenn das in Ordnung ist, dann habe ich keinerlei Sorge. Dann habe ich aber der Gesetzlosigkeit keinerlei Sorge. Da kann ich vollkommen ruhig meine Nachfolge leben, kann dann mit großer Vollmacht beten, Herr, du siehst, der Bruder oder die Schwester ist bei Gesetzlosigkeit gefährdet, erbarme dich hier, er wird mein Gebet erhören. Ich kann ihm die ganze Gemeinde anbefehlen und bitte, sorg dafür, dass die Gemeinde sauber geht. Kann ich alles machen. Ist überhaupt kein Problem. Ich kann dann beten, weil Gott mein Gebet dann erhört, weil ich nämlich in Ordnung bin mit ihm. Und damit habe ich alles getan, was ich tun musste. Mehr kann ich nicht tun. Jetzt kommen wir zu der alten Regel. Ich muss tun, was ich tun kann, und Gott wird dann tun, was er tun kann. Ich möchte beten zum Schluss. Ja, Jesus, was für ein Drama, dass am Ende dieser Zeit es so weit kommt, dass du nicht nur die Menschheit dahin gegeben hast in diese furchtbare antichristliche, teuflische, okkulte und verderbliche Sünde, dass die Welt dir ins Angesicht lästert, trotz deiner Gerichte, sondern dass auch das Gericht am Hause Gottes begonnen hat, dass immer mehr Häuser abgebrochen werden, immer mehr Leuchter umgestoßen werden, hinweggerückt werden. Und du siehst, wie die Gläubigen immer mehr unter Druck kommen, dass diese Gesetzlosigkeit unsere Liebe zu dir erkalten lässt. Hilf einfach, dass unser Herz brennt vor dir, indem wir einfach dich ernst nehmen, von ganzem Herzen uns dir auf den Altar legen und wirklich dafür sorgen, dass diese Gesetzlosigkeit bei uns rausgeschmissen wird und dass sie bei uns nichts tun kann, dass sie die Liebe zu dir nicht beschädigen kann. Und dass wir wirklich fasziniert sind, wie in Offenbarung 5, und anbeten können, gewürdig ist das Lamm, das für uns geschlachtet ist. Möge das doch in unseren Herzen geschehen. Du kennst jeden, du kennst mein Herz, du kennst das Herz meiner Geschwister. Geh einfach durch unsere Reihe und komm mit jedem von uns zum Ziel. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.